Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Heute ist der zweite Sonntag der Passionszeit und wir denken in besonderer Weise an den Weg, den unser Herr Jesus Christus für uns gegangen ist, um unsere Schuld und Erlösung willen. Man hat ja oft argumentiert, Jesus sei noch Gott und deshalb hätte er diesen Weg doch auch leichter gehen können, als wir das jemals könnten. Der Satan hat so geredet, als er Jesus versuchte, und selbst unter dem Kreuz wurde noch so geredet: Bist du Gottes Sohn, dann steig doch herab vom Kreuz. Aber ich denke an Luther, der in seiner Erklärung zum Glaubensbekenntnis Jesus wahrhaftigen Gott und wahrhaftigen Menschen genannt hat. An seinem Leidens- und Sterbensweg auf dieser Erde ging Jesus als Mensch. Und dabei war er auch Mensch, wie wir. Gott ist in Jesus Christus Fleisch geworden und dieser fleischgewordene Gott empfindet und fühlt wie ein Mensch, der lacht wie ein Mensch, weint wie ein Mensch, ist seelischen Kämpfen ausgesetzt wie ein Mensch, ist angefochten wie ein Mensch, hat Gefühle wie ein Mensch und zittert und zagt wie ein Mensch. Und deshalb war der Weg, den er zu gehen hatte, für ihn auch ein schwerer und kaum zu ertragender Weg. Und wie schwer ihm das fiel, das macht auch der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext deutlich. Ich lese uns aus Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Da kam Jesus mit ihnen, mit den Jüngern, zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Wir danken dir für dein Wort, Herr, und wir bitten dich, dass du es uns selbst aufschließt und uns in alle Wahrheit leitest. Amen. Ja, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist der wesentliche Gedanke dieses Textes und das soll auch unser Thema sein. Dazu ein erster Gedanke: Wie sehr gleichen wir doch den Jüngern. Jesus kämpft den schwersten Kampf seines irdischen Lebens. Denn im Garten Gethsemane, da fällt die endgültige Entscheidung über das Ende seines Weges. Im Garten Gethsemane ringt Jesus um die Erlösung der Welt. Und da kommt er nun zu seinen drei von ihm besonders geschätzten Jüngern, um sie um Hilfe zu bitten um Gebetsunterstützung, etwa so wie wir zum Bruder gehen, wenn wir Hilfe brauchen. Und er findet sie schlafend. In der schwersten Stunde ihres Herrn ist es ihnen nicht gelungen, die Augen offen zu halten. Jesus braucht Hilfe und er findet schlafende Jünger. Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? So schwach ist der Mensch. Die drei Jünger, die Jesu besonderes Vertrauen genießen, die er damals sogar mitgenommen hat auf dem Berg der Verklärung, die viel mehr gesehen haben als die anderen neun, gerade sie versagen. Die Jünger schlafen. Und da haben wir doch noch die Worte des Petrus im Ohr, die er kurz zuvor zu Jesus gesagt hatte, und wenn ich mit dir sterben müsste. Das hat derselbe Petrus gesagt, der hier schläft. Wir finden am Ende der Evangelien bei Petrus alle Stufen dieses menschlichen Zufallkommens, die Selbstgerechtigkeit, den Schlaf, die Flucht, die Verleugnung. Und wer das alles liest, der findet sich selbst dort wieder. Er kann da sein ganzes eigenes Versagen nachlesen. Die Jünger schlafen. Und sie schlafen auch heute noch. Heute ringt unser Herr zwar nicht mehr um die Erlösung, denn dafür hat er längst bezahlt. Aber die müden und schlafenden Jünger, die gibt es immer noch. Dabei ist das Schlafen doch mehr als nur ein natürliches Bedürfnis des Menschen und hat weitreichende Auswirkungen. Der Schläfer hört und sieht die Gefahr nicht, die ihm droht. Er kann die augenblickliche Situation nicht erfassen, denn er lebt ja nicht in der Wirklichkeit. Biblisch gesehen heißt das, er ist geistlich müde, abgeschlafft, offen für Angriffe, die er nicht kommen sieht und deren Gefahr er nicht erfasst. Geistliche Müdigkeit, geistliche Verschlafenheit führt zu Gottlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Der Schläfer ist los von Gott. Das bedeutet, er ist dem Angriff Satans schutzlos ausgeliefert. Er ist nicht in der Lage, Göttliches von Menschlichem zu unterscheiden. Er kann die Stunde Gottes nicht erkennen, denn er wird gehalten von einer anderen Macht. Das mag ja nun alles stimmen, aber was soll ich denn tun gegen die Müdigkeit und den geistlichen Schlaf? Wachet und betet, sagt Jesus. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fahrt. Wer wacht, der betet. Und wer betet, der bindet sich an Gott und ist Angriffen und Anfechtungen nicht schutzlos ausgesetzt. Wer wacht und betet, der läuft nicht Gefahr, wichtige Stunden zu verpassen. Wichtige Stunden auch im Blick auf die Gemeinde. Wichtige Stunden im Blick auf göttliches Handeln. Wachet und betet. Ich denke, diese Aufforderung Jesu, die gilt seinen Jüngern aller Zeiten. Und wenn ich Jünger Jesu bin, dann gilt sie auch und gerade mir. Alles, was die Bibel sagt, sagt sie ja besonders für die Gemeinde Jesu aller Zeiten. Wir sollen erkennen, wie verwundbar wir sind, wie anfällig für den Zugriff Satans. Und der greift ja in der Regel sehr geschickt an. Es sind ja nicht immer die Dinge, die ins Auge fallen, mit denen er uns zu Fall bringt. Er fängt schon ganz klein an mit der Verharmlosung, mit dem, das ist doch alles nicht so schlimm. Er fängt an mit dem, was doch, wie man so sagt, jeder tut. Satan macht schon dort Beute, wo wir es noch gar nicht merken, wenn wir nicht konsequent wachen und beten. Wie sehr gleichen wir doch den Jüngern. Ein zweites an diesem Text ist mir wichtig, nicht wie ich will. Was mir an diesem Text besonders auffällt, ist die Tatsache, dass Jesus ohne den Versuch einer Verschönung dargestellt wird. Seine Angst vor dem, was auf ihn zukommt, und seine Trauer werden deutlich beschrieben. In Vers 37 und folgende. Und er fing an zu trauern und zu zagen. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Es ist ganz klar, Jesus will nicht von sich aus leiden und sterben. Welcher Mensch will das schon? Und Jesus ist ja schließlich auch besonders in dieser Situation wahrhaftiger Mensch. Und das kann er dem Vater natürlich im Gebet sagen. Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Die Bitte besteht in diesem einzigen Satz. Dieser Kelch, gehe an mir vorüber. Jesus bittet darum, nicht leiden und sterben zu müssen. Und wir können ja gar nicht ermessen, was in ihm vorgeht und was ihn das alles gekostet hat. Es ist die Todesangst und die Gewissensangst einer ganzen Menschheit, die ihn niederdrückt. Er gehört ja nicht zu denen, die stolz das Martyrium suchen. Und er gehört sicher auch nicht zu den Gleichgültigen, denen es egal ist, ob sie leben oder sterben. Er ist einfach der Mensch, der den Tod als grauenvolle Strafe und Gott als den gerechten Richter vor sich hat. Und mit diesem einen Satz sagt er dem Vater all seine Not. Und es ist ja noch viel mehr als nur das, was er körperlich und seelisch wird erdulden müssen. Ich denke, für ihn beginnt in Gethsemane buchstäblich der Weg in die Hölle, den Ort, wo Gott nicht hinsieht, den Ort der absoluten Gottverlassenheit. Und nur wenige Stunden später ist er genau da angekommen, als er am Kreuz hinausschreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was muss das für den Sohn Gottes bedeutet haben? Vorstellen können wir uns das nicht. Ein Punkt zeichnet das Gebet Jesu besonders aus und macht es auch zum Vorbild für alle Christen. Jesus verzichtet darauf, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht, wie ich will. Beten im Sinne des Neuen Testaments beinhaltet ja immer zwei Dinge. Zum einen das Vertrauen, dass Gott uns liebt und erhört, wenn auch manchmal auf von uns unerwartete Weise. Und zum anderen gehört dazu, dass wir uns ganz dem Willen des Vaters anvertrauen. Nicht wie ich will. Können wir das auch so sagen? Können wir auch alles Eigene hinten anstellen? Wir können uns ein Beispiel an Jesus nehmen. Dreimal trägt er dem Vater seine Bitte vor. Dreimal. Und dann stellt er sich ganz unter den Willen des Vaters. Ich denke dabei auch an Paulus, dem eine uns nicht bekannte Krankheit sehr zu schaffen machte. Er sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er, gemeint ist der Satan, dass er von mir weiche. Und Gott antwortet ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt Paulus: Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Können wir das auch so sehen? Nicht, wie ich will. Und daraus folgt dann der dritte Gedanke, sondern wie du willst. Ich habe gedacht, was wäre wohl geschehen, wenn Jesus sich nicht unter den Willen des Vaters gestellt hätte? Wenn er, was er ja gekonnt hätte, nicht ans Kreuz gegangen wäre? Oder wenn er auf Golgatha der Aufforderung vom Kreuz herabzusteigen gefolgt wäre, wenn er seinen menschlichen Gefühlen gefolgt wäre und seine göttliche Kraft dazu verwandt hätte, dem Leidensweg ein Ende zu bereiten. Nicht auszudenken. Was wäre geschehen? Die Menschheit wäre ohne Erlösung, das heißt, wir wären alle rettungslos verloren. Der Heilsplan Gottes, vor Grundlegung der Welt beschlossen, bestand darin, nur darin, dass der Gottessohn mit seinem Sühnetod alle Schuld der Menschen auf sich nimmt und bezahlt. Und da gab es und da gibt es keine Alternative. Wie sonst hätte diese Schuld denn auch gebüßt werden können? Jesus betet ja in Gethsemane: Ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ist's möglich? Es ist nicht möglich. Die Schuld der Menschheit ist so riesig, dass sie nur durch das Blut des Gottessohnes weggewaschen werden kann. Gottes Liebe zu uns, die wir verloren sind, Gottes Liebe treibt Jesus ans Kreuz. Wir haben es eben bei der Lesung gehört, Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nur so ist der Heilsplan Gottes zu erfüllen. Und für uns bedeutet das, wenn das Kreuz Gottes einzige und letzte Möglichkeit war, dann ist das Kreuz auch unsere einzige Möglichkeit, selig zu werden. Und weil das so ist, weil es keine andere Möglichkeit gibt, deshalb betet Jesus so weiter, doch noch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er gibt sich ganz in den Willen des Vaters hinein. Wenn man so will, wird da aus zwei Willen ein Wille. Es ist nicht so, dass Jesus vor dem Willen des Vaters kapituliert. Nein, er lässt sich mit seinem eigenen Willen und seinen Vorbehalten in den Willen des Vaters hineinfallen. Vielleicht ist das auch die Lösung für uns, dass wir bei allem, was wir nicht verstehen, bei allem, was uns belastet, bei allem, was uns unzumutbar erscheint, dass wir alles in den Willen Gottes hineinfallen lassen, mit unserem eigenen Willen und mit unseren Vorbehalten. Und wo wir das können, wo wir dasselbe Ja sprechen können wie Jesus, da werden wir in unserem Leben auch den Sieg und den Segen Gottes erleben. Ich denke, dass mancher von uns das im Kleinen schon mal erlebt hat und bezeugen kann. Wir wissen, der Vater sieht weiter als wir und er will Besseres für uns, als wir selbst wollen. Dann noch die Verse 45 und 46. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Da ist nicht mehr die Rede vom Zittern und Zagen. Jesus ist stark und entschlossen. Dabei ist er nicht passiv und wartet nicht einfach auf sein Leiden. Ich denke, es ist ein Unterschied, ob sich jemand kraftlos in sein Schicksal fügt oder ob er aufrecht dem Unvermeidbaren begegnet. Geschwister, wir können höchstens ansatzweise ermessen, was Jesus seinen Leidens- und Sterbensweg gekostet hat. Und wir können auch nur ansatzweise ermessen, wie groß die Liebe Gottes ist, die ihn zu dieser Lösung unserer Schuldprobleme veranlasste. Wir können nur immer wieder dafür danken und darüber staunen, welch großen Gott wir haben. Ihm sei Lob, Preis und Ehre in Zeit und Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Vater, wenn mein Wille
Christus.